Also es ist relativ schwer, es abzugrenzen. Wir haben ganz klassisch salafistische Leute, wie jetzt Hannah Hansen zum Beispiel. Das ist ganz klar. Sie hat ihre Themen, ihre Narrative. Und dann haben wir aber auch zum Beispiel popkulturell esoterische Kanäle, die aber durchaus auch in das Spektrum reinfallen können, weil sie auch salafistische Narrative verbreiten. Aber dann zum Beispiel mischen mit so pseudopsychologischen Geschichten wie Narzissmus. Wenn wir das jetzt mal vergleichen zu den männlichen Accounts, dann, also meine Kollegin hat immer gesagt, die Männer stellen die Regeln auf und die Frauen versuchen sie einzuhalten oder predigen davon, sie einzuhalten. Also das heißt Bekleidung zum Beispiel, also wie hat man den Hijab richtig zu tragen, beziehungsweise eher so rum, was ist falsch? Quasi, was kann man falsch machen und eigentlich kann man alles falsch machen.
Knicks Talks, der Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention.
In der Welt von Social Media, auf Plattformen wie Instagram oder TikTok, jagt ein Trend den nächsten. Dabei entstehen Trends nicht nur online, sondern im Zusammenspiel mit gesellschaftlichen Erfahrungen und Entwicklungen. Verbreitet werden sie vor allem durch InfluencerInnen, die mit ihrer Reichweite Meinungen prägen und oft auch Kaufentscheidungen beeinflussen. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Knicks Talks. Ich bin Judith DeSantis und verantworte die Folgen für ufug.de. Schön, dass ihr reinhört. In dieser 39. Folge schauen wir auf ein spezielles Phänomen. Weibliche InfluencerInnen, die islambezogenen Content posten, bei dem entweder klar extremistische Narrative verbreitet werden oder sehr unklar ist, ob und in welchem Ausmaß die Inhalte problematisch sind. Denn, und das beobachten wir in der Präventionsarbeit, die Grenzen zwischen ideologischen Inhalten und popkulturell-religiösem Content zum Islam verschwimmen zunehmend. Was ist also extremistisch und was nicht? Wie können junge Menschen, für die InfluencerInnen zu ihrem Alltag gehören, für problematische Inhalte sensibilisiert werden, ohne dass ihre Interessen und Bedürfnisse abgewertet werden? Und besteht nicht auch die Gefahr, dass religiöse AkteurInnen auf Social Media stigmatisiert werden? Darüber spreche ich heute mit Meryem Tinch. Sie hat islamische Theologie und Islamwissenschaft studiert und war mehrere Jahre in der Jugendarbeit tätig, bevor sie zur Extremismusprävention wechselte. Dort war sie unter anderem im digitalen Monitoring islamistischer AkteurInnen und in der Beratung tätig. Aktuell arbeitet sie in der Rechtsextremismusprävention. Ihre Schwerpunkte sind Extremismusprävention analog und auf Social Media, Jugendarbeit, Religionssoziologie und interreligiöser Dialog. Herzlich willkommen, Meryem Tinch. Schön, dass du heute hier bist.
Hi, freue mich auch.
Wenn es um Influencer geht, die auf Social Media zielgruppengenauen Content zu Themen rund um den Islam posten und verbreiten, hört und liest man oft den Begriff IslamfluencerInnen oder Islamfluencing. Was ist das eigentlich genau, Islamfluencing, und beziehungsweise wie würdest du den Begriff verstehen und einordnen?
Also, das ist natürlich ein sehr knackiger Begriff. Aber ich glaube, hinter dem knackigen Begriff stecken auch immer verschiedene Gedankengänge. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel von Islamfluencerinnen sprechen, von Menschen, die einfach über den Islam sprechen, passt das vielleicht. Aber wenn wir das allgemein, also auch auf Menschen, die extremistische Narrative verbreiten, dann würde ich da schon ein bisschen kritisch drauf gucken. Also, das grenzt nicht ganz ab. Ist das jetzt extremistisch? Ist das jetzt Mainstream-Islam? Und ich glaube, es wäre schon wichtig, das abzugrenzen. Weil wenn wir das alles unter Islamfluencing machen, dann könnte das schon, wenn ich das jetzt einfach so höre, möglicherweise auch stigmatisierend sein für die Leute, die vielleicht einfach nur über die Religion sprechen.
Die einfach religiösen Content posten.
Genau, ich würde das schon abgrenzen. Also ich habe ja öfter den Begriff, also ich versuche ihn ja durchzusetzen, Predigenzer oder Predigenzerinnen, jetzt nur in einem Fall, darüber reden wir ja gleich nochmal, benutzt, weil dieses Predigen dahinter nochmal sehr spezifisch ist, meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht, ob ich den Begriff Islamfluencerinnen benutzen würde über das Thema, über das wir heute sprechen. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich verstehe, dass das ein total knackiger Begriff ist und wir haben es ja jetzt ein bisschen eingeordnet.
Und wenn wir jetzt über solche Influencing-Praktiken generell mal sprechen, ab wann wird es denn problematisch, wenn wir das mit Extremismus verbinden?
Das ist ja immer so die Frage, ab wann es problematisch ist, ab wann es extremistisch ist oder nicht. Und das ist auch relativ schwer abzugrenzen, vor allem wenn wir in der Online-Welt unterwegs sind. Ich sag immer, wenn man mich fragt, was ist extremistisch, ist ab da, wo man anderen schadet. So, jetzt ist die Frage, schadet man mit Online-Narrativen Leuten? Schadet man, wenn man Narrative verbreitet? Ich würde sagen, es beginnt da, wo es ein geschlossenes möglicherweise auch salafistisches Weltbild hineingeht, wo man versucht, und das machen ja zum Beispiel Predigenzer, so ich benutze jetzt einfach mal meinen Begriff, Predigenzer, PredigenzerInnen, vor allem dann, wenn sie Regeln durchsetzen wollen, wenn sie Maßregeln wollen, wenn sie emotionalisieren wollen. Und ich finde, das ist dann schon problematisch.
Wir sprechen ja heute über weibliche Akteure auf Social Media, also über weibliche Influencerinnen. Was bei den Influencerinnen aktuell sehr auffällt, dass die Grenzen zwischen klar ideologischen Inhalten, die man als solche identifiziert, und popkulturell religiösem Content, dass die immer mehr verschwimmen. Oft ist gar nicht so leicht zu erkennen, ob es sich um eindeutig extremistische Accounts und Botschaften handelt oder um islamisch konnotierte Influencerinnen, die eher, ja, wie gesagt, popkulturell religiösen Content posten. Mich interessiert dabei, und vielleicht kannst du das mal so ein bisschen aufdröseln, wie vielfältig ist das Spektrum dieser Influencerinnen? Lassen sich da verschiedene Typen oder Gruppen identifizieren?
Die Social-Media-Welt, die ist ja sehr vielfältig und sehr popkulturell. Also wir haben ja gewisse Trends, wie zum Beispiel Coaching, binäre Männlichkeits-Weiblichkeitsgeschichten. Und die Influencerinnen sind ja ein Teil eben dieser Social-Media-Welt. Und die Social-Media-Welt lebt ja von Trends. Also ein Trend jagt quasi den anderen. Und diese Influencerinnen oder diese, ich sag jetzt mal Akteurinnen, weil nicht jede von denen hat die Reichweite, sodass wir sie Influencerinnen überhaupt nennen können, bewegt sich ja innerhalb dieser popkulturellen Blase. So, das heißt, die Trends, die vermischen sich auch untereinander. Und so mischen sich zum Beispiel religiöse Narrative mit popkulturellen Trends. Und wenn du mich jetzt fragst nach den verschiedenen Gruppen, dann würde ich sagen, inhaltlich kannst du die vielleicht schon abgrenzen, aber von den Formaten her oder von den Vermischungen her ist es recht schwierig. Also wir können natürlich ganz klassisch sagen, wir haben salafistische Accounts, die sich aber mischen, und da komme ich jetzt wieder drauf, mit diesen popkulturellen Trends. Also wir haben zum Beispiel salafistische Coachinnen, wir haben salafistische Ernährungsberaterinnen, salafistische Eheberaterinnen. Sie sind ein Teil dieser Trends, aber die Narrative sind durchaus schon als salafistisch einzuordnen. Also es ist relativ schwer, es abzugrenzen. Wir haben ganz klassisch salafistische Leute, wie jetzt Hannah Hansen zum Beispiel. Das ist ganz klar. Sie hat ihre Themen, ihre Narrative. Und dann haben wir aber auch zum Beispiel popkulturell esoterische Kanäle, die aber durchaus auch in das Spektrum reinfallen können, weil sie auch salafistische Narrative verbreiten, aber dann zum Beispiel mischen mit so pseudopsychologischen Geschichten wie Narzissmus. Also es gibt zum Beispiel so Accounts, die sagen, ja hier, du bist erst eine gute Ehefrau, wenn du deinen Mann von seinem Narzissmus heilst. Wir haben ja ganz viel Pseudopsychologie aktuell auf Social Media, und das meinte ich damit, die Trends vermischen sich. Dann haben wir zum Beispiel ganz klassische dschihadistische Accounts, aber wenige.
Bei Frauen eher weniger?
Aber bei Männern auch.
Okay.
Also wenn wir jetzt über die offenen Plattformen sprechen, über TikTok und Instagram zum Beispiel.
Offen meinst du öffentlich zugänglich für alle?
Genau, öffentlich
keine geschlossenen Räume wie Telegram-Räume zum Beispiel.
Genau. Dann findet man dschihadistische Accounts schon, aber die haben nicht so viel Reichweite und die sind auch nicht so krass offen. Was wahrscheinlich daran liegt, dass es strafbar ist, dschihadistisch zu sein, und die wissen ganz genau, wo die Grenzen sind, sonst könnten sie nicht online bleiben. Sie brauchen ja quasi eine Legitimation. Das heißt, wir haben schon Frauen, die teilweise in Syrien sind, die Spendengelder auch sammeln für Syrien. Die sind klipp und klar. Da gab es auch schon gewisse Razzien. Also da gibt es Free Our Sisters und so weiter. Genau, solche Accounts haben wir auch. Aber die sind eher weniger, würde ich sagen, in der Beobachtung, die ich gemacht habe.
Und wenn wir jetzt mal konkret reingehen, welche Akteurinnen fallen dir aus diesen Gruppen, die wir jetzt besprochen haben, besonders auf, vielleicht durch ihre Reichweite, durch ihre Popularität, durch ihr Auftreten oder die Art, wie sie Inhalte und Botschaften vermitteln?
Also ich habe ja gerade einen Namen genannt, der momentan in aller Munde quasi ist, Hannah Hansen. Sie ist ein relativ neues Phänomen. Als ich mit dem Monitoring angefangen habe, war die noch gar nicht bekannt. Also da.
Wann war das?
Das war vor 3 Jahren oder so. Also ich würde sagen, in den letzten 1,5, 2 Jahren ist sie bekannt geworden. Ich erwähne sie deswegen, weil sie ein ganz besonderes Phänomen ist. Sie ist nämlich genau das, was ich mit Predigenzer, Predigenzerin meine. Und mir fällt da ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so mir überlege, vor allem Hannah Hansen ein, weil sie vom Auftritt her, von der Sprache und vom Sprachrhythmus, das muss man auch dazu sagen, das erkläre ich gleich, sehr an die männlichen Predigenzer, ich benutze den Griff jetzt einfach durchgehend, erinnert. Also mit Sprachrhythmus meine ich dieses, man kennt das ganz klassisch von Pierre Vogel, dieses, kann ich demagogisch sagen, ja, dieser Auftritt, dieses Eindringliche, ne, mit Sprachrhythmus, das könnte man auch sogar mal vergleichen in einer Studie oder sowas. ist mir sehr, sehr stark aufgefallen, dass sie sehr stark eben an die männlichen Prediger, Predigenzer erinnert, auch vom Inhalt her. Nur bei ihr spezifisch ist, dass sie vor allem Frauen anspricht. Das sagt sie auch immer wieder. Sie sagt immer wieder Schwestern, also spricht wirklich spezifisch Schwestern, Frauen an. Während jetzt so gängige Prediger, die man so kennt, zum Beispiel Pierre Vogel, Abul Bara, Sheikh Ibrahim und so weiter, deren Zielgruppe ist ja relativ offen, Männer und Frauen. Aber bei Hannah Hansen ist es so, dass sie spezifisch Frauen anspricht. Ansonsten, weitere Accounts sind mir immer aufgefallen, da habe ich ja gerade drüber gesprochen, über Coachinnen zum Beispiel. Da haben wir jetzt eine Coachin, die nennt sich Oma Mind. Also ich verbreite nicht so gerne Namen, weil ich... Das ist mit dieser Vermischung, ne? Ist immer schwer abzugrenzen, was ist salafistisch und was nicht. Und ich möchte nicht stigmatisieren. Mir ist nur zum Beispiel der Account sehr stark auch aufgefallen in meinem Monitoring, weil sie sich eben innerhalb dieser salafistischen Bubble bewegt, in diesen Netzwerken bewegt sie sich. Und sie spricht sehr viel, also sie ist eine Coachin. Sie verkauft Abos. Wie kannst du eine gute Ehefrau sein? Wie kannst du eine gute Mutter sein? Und ihre einzige Referenz ist, dass sie eine siebenfache Mutter ist. Und sie mischt eben dieses Coaching sehr stark mit salafistischen Narrativen. Ich würde jetzt nicht sagen, die ist jetzt eine krasse Islamistin oder sowas. Und das meine ich wieder mit abgrenzen, ist relativ schwer abzugrenzen. Aber wenn wir uns diese Peripherie, ne, wenn wir uns das so ein bisschen angucken, dann würde ich sagen, das gehört sehr stark dazu. Und sie hat auch eine ziemlich hohe Reichweite, auch durch ihren Ehepartner, der eben auch ein sehr bekannter Prediger ist. Ja, und dann haben wir zum Beispiel noch andere Accounts, die eher kleiner sind. Und da kommen wir auch zu dem Phänotyp weibliche Akteurinnen, die jetzt eher solche Sachen verbreiten wie Bekleidungsvorschriften. Also zum Beispiel heute ist mir ein Post aufgefallen, Schwester, du sollst deine Schultern bedecken. Also da gab es ein Bild von einer Frau mit Hijab, die hatte eine Jacke an. Und da hieß es dann, hier, man sieht deine Schultern, du musst deine Schultern bedecken, leg den Hijab über die Schultern, also so, dass man deinen Körper absolut nicht erkennen kann. Also so komplett körpernihilistisch würde ich das schon fast bezeichnen. Also das ist so etwas, was mir immer wieder auffällt, dass ja, dass die Bekleidung eine sehr große Rolle spielt.
Und quasi Ratschläge gegeben werden im Framing des Ratschlaggebens oder schon
des... Im Framing des Beschuldigens, würde ich sagen. Also das ist ja immer so ein Ding. Wird wirklich eine Nasiha gegeben, also Nasiha als Ratschlag, das bedeutet Ratschlag, wird eine Nasiha gegeben oder wird die Nasiha mit Schuld verpackt und mit Scham verpackt? Und das ist meistens der Fall, wenn wir von, ich würde jetzt sagen, direkt problematischen Accounts sprechen, dass wenn es heißt, du musst eine gute Ehefrau sein, das gleichzeitig mitschwingt, du bist aber keine gute Ehefrau, wenn du das und das und das nicht machst. Das heißt, während der Nasiha wird gleichzeitig eine Abwertung betrieben. Und zum Beispiel bei diesem Schulterpost, da ging es auch darum, die Frauen, die eben ihre Schultern nicht bedecken, die machen es falsch. Dann ist mir zum Beispiel ein weiterer Post auch aufgefallen. Es war ja der Weltfrauentag. Zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, war das vor ein paar Tagen. Und da gab es einen Post dazu, brauchen muslimische Frauen den Weltfrauentag? Nein. Sie sollten nicht bei Trends mitmachen. Das heißt, da wird komplett die feministische Perspektive, die hinter so einem Weltfrauentag oder feministischen Kampftag steckt, komplett zur Seite geschoben und abgegrenzt von sich selber. Ne, da wird wieder so ein dualistisches muslimische Welt, westliche Welt hergestellt.
Wir kommen eigentlich schon zu den Themen. Zu was posten denn die Influencerinnen hauptsächlich? Welche Themen stehen im Mittelpunkt?
Also bei Hannah Hansen habe ich sehr viel klassische Themen. Also klassische Themen, damit meine ich wieder Nasihas, Himmel, Hölle. Ne? Du sollst keine Sünden begehen, sonst kommst du in die Hölle. Die Dunya, also die irdische Welt, ne? Das wird immer abgegrenzt. Die Dunya vom Jenseits wird immer sehr viel auf Dunya gepocht. Die Dunya sei verdorben und Hannah Hansen sagt es so als Zeugin. Also das ist ja etwas, was sie auch nochmal ausmacht. Sie ist konvertiert, sie war früher Boxerin, sie sagt von sich selbst, sie hat das Leben schon gelebt. Sie hat die Dunya gelebt und da gibt es nichts zu holen. Und sie als Zeugin kann sagen, ihr braucht das nicht, Schwestern sozusagen. Also ich benutze jetzt den Wortlaut. Sie stellt sich so ein bisschen da wie so eine große Schwester. Ähnlich kennt man das ja auch von so einem Abul Bara, der sich wie so ein großer Bruder hinstellt oder so ein Abdelhamid. Was wir auch noch haben, sind zum Beispiel bei Hannah Hansen ganz spezifisch, und das kennt man auch als Trend, Online-Konvertierungen. Also dass dann Frauen sie anrufen. Sie stellt sich ja schon als islamische Autorität auch dar und dann am Handy konvertieren. Und sie nimmt das dann auf und teilt das dann.
Also das als Video auf Social Media.
Genau, als Video auf Social Media. Sie hat das auch in Predigten, also wo Predigten aufgenommen wurden. Da sind dann auch Frauen hin und konvertieren bei ihr. Auch das kennt man sehr stark von Pierre Vogel zum Beispiel, dass Leute bei ihm konvertiert sind, dass das dann gefeiert wird, dass das geteilt wird. Bei ihr ist es nochmal so, dass sie sich gleichzeitig dann nochmal als eine Autorität hinstellt, bei der man konvertieren kann, und als große Schwester, die einen dann auffängt. Sie fragt dann immer auch ganz spezifisch, machst du das freiwillig? Und die anderen sagen dann, ja, ich mache das freiwillig, und damit ist die Sache eigentlich schon gegessen. Das ist ein Trend, also tatsächlich, dieses Online-Konvertieren. Dann habe ich ja gerade gesagt, es gibt viele auch Accounts, die so spirituell esoterisch unterwegs sind. Da haben wir Accounts, die sich eben pseudowissenschaftlich, pseudopsychologisch äußern. Da haben wir, wie heilst du deinen Mann von seinem Narzissmus? Und das, den heilst du, indem du geduldig bist, und eine Frau muss ihren Mann auffangen, und eine Frau muss ihren Mann gut behandeln, und der Mann muss die Frau erziehen. Also so ganz klassische Ehethemen. So dieses Thema Ehe und Beziehung ist ein ganz, ganz großes Thema, und es wird halt unterschiedlich aufgefangen. Wir haben bei TikTok zum Beispiel Accounts, sehr junge Frauen, scheint man so, also es sind Frauen, die meistens Niqab tragen, aber es scheint so, als ob sie sehr jung sind, die dann sehr romantisierte Bilder der Ehe posten. Also Frau spielt Ball mit ihrem Mann und mit Niqab und er mit Bart, also ganz klassisch, ist ja auch alles gut und schön, aber meistens wird das dann nochmal verpackt mit, wie hat eine gute Ehefrau und wie hat ein guter Ehemann zu sein. Also das haben wir auch sehr stark, zum Beispiel bei TikTok. Und weitere Themen, also das ist halt so, dass die Frauen, die Akteurinnen, meistens sehr spezifisch auf Frauenthemen eingehen.
Gender-Themen.
Ja, Themen, die sie für Frauen, die spezifisch für Frauen sind. Ja, Gender-Themen vielleicht auch. Damit, wir bewegen uns in einem binären Genderbild, wenn wir in dem salafistischen Spektrum sind. Das heißt,
das ist vielleicht wichtig mal zu sagen.
Genau, das muss man dazu sagen, weil wenn ich sage spezifisch Frauenthemen, dann meine ich nicht die Frauenthemen, die ich jetzt für Frauen aussuchen würde, sondern Frauenthemen, die als in diesem binären Rollenkomplex für Frauen gedacht sind. Also damit meine ich Mutterschaft, ist ein ganz großes Thema. Meistens, wie kann ich eine gute Mutter sein oder wie erziehe ich mein Kind islamisch fernab der westlichen Welt? Da haben wir zum Beispiel so eine Oma-Mind, die dann damit prahlt, dass sie ihre Kinder nicht in die Kita schickt, so, weg von westlichen Einflüssen erzieht, damit auch so ein bisschen, also da auch Coachings gibt, wie kannst du dein Kind islamisch erziehen, mit einer gleichzeitigen Abwertung dessen, dass Frauen, die ihre Kinder in die Kita bringen, die Kinder westlichen Einflüssen unterwerfen lassen. Das muss man dazu sagen, weil sonst könnte man ja sagen, ist ja alles gut und schön. Aber das schwingt halt immer so ein bisschen mit.
Da wird diese Gegenüberstellung der Wissen
und Wir haben, ich würde sagen, schon Antifeminismus mit da. Das habe ich ja auch schon gesagt, das ist so eine Ablehnung gegenüber dem Westlichen oder das, was als westlich gesehen wird. Feminismus, so quasi alles, was irgendwie westlich konnotiert ist, wird abgelehnt. Wenn wir das jetzt mal vergleichen zu den männlichen Accounts, dann, also meine Kollegin hat immer gesagt, die Männer stellen die Regeln auf und die Frauen versuchen sie einzuhalten oder predigen davon, sie einzuhalten. Also das heißt Bekleidung zum Beispiel, also wie hat man den Hijab richtig zu tragen, beziehungsweise eher so rum, was ist falsch, quasi. Was kann man falsch machen? Und eigentlich kann man alles falsch machen. Selbst wenn man den Niqab trägt, wird dann oft kritisiert, dass man die Frau die Augen noch sieht. Oder
es wird von den Influencerinnen selbst kritisiert dann.
Ich meine damit, dass Frauen, die den Niqab tragen, oft gecancelt werden. Frauen-Accounts nehmen sehr oft das Thema Bekleidung zum Anlass, andere Frauen abzuwerten im islamistischen Spektrum. Wir bewegen uns ja jetzt da.
Wie unterscheiden sich die Influencerinnen eigentlich von männlichen Accounts auf Social Media? Also in Format, Stil und Darstellungsweise. Und da gibt es ja schon grundsätzliche Unterschiede.
Zum Beispiel, ne, Hannah Hansen tue ich mal beiseite, weil ich habe ja gerade gesagt, dass sie sehr den männlichen Predigern, Predigenzern ähnelt. Bei weiblichen Accounts ist es oft so, dass sie ohne Profilbild auftreten, ohne Klarnamen und ohne Stimme. So. Das heißt, alles, was irgendwie Äußerlichkeiten betrifft, wird abgelehnt. In der Regel, dass sie unsichtbar auftreten und trotzdem ein Teil des Games sind. Also, dass sie, zum Beispiel wird ja die Stimme auch zur Aura gezählt. Aura bedeutet alles Äußerliche, was äußerliche Reize betreffen kann. Dazu wird auch die Stimme zum Beispiel gezählt. Und die Frauen, die treten oft ohne irgendwie Äußerlichkeiten, ohne Stimme auf, weil es eben zu dieser Regel passt, ja, dieses Unsichtbarsein. Und sie passen sich diesen Regeln an, die sie selber verbreiten. Ja, sie sagen ja oft im salafistischen Weltbild ist es so, eine Frau hat zu Hause zu sein, eine gute Frau und Ehefrau und Mutter zu sein. Das heißt, sie spielen mit in diesem ganzen Game von islamistischen Akteuren und Akteurinnen. Sie sind Teil der Bubble, aber sie sind Teil innerhalb der Regeln, die sie selber verbreiten. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Frauen oder weibliche Accounts nicht so eine hohe Reichweite haben, weil sie eben nicht so klassisch auftreten. Wenn wir jetzt Hannah Hansen, wie gesagt, nehmen wir beiseite. Sie ist so ein Phänomen, würde ich sagen, ja. Aber die meisten weiblichen Accounts, die ich im Monitoring betrachtet habe, die sind eben unsichtbar sichtbar. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber wenn sie doch zu Hause bleiben, wieso, oder wenn sie propagieren, zu Hause zu sein, unsichtbar zu sein, warum sind sie dann überhaupt online? Ja, dann würde ich sagen, das ist so eine Ambivalenz. Also vielleicht ist das so ein bisschen, könnte man das auch als Emanzipation ihrerseits betrachten, also auch in Anführungsstrichen alles, ne? Dass man sagt, okay, sie rufen dazu auf, zu Hause zu sein, aber machen Business von zu Hause aus. Also das heißt, du kannst von zu Hause aus Business machen, du kannst von zu Hause aus die Regeln befolgen und trotzdem die Inhalte verbreiten und Dauer machen.
Also schon eine Form vielleicht von weiblicher Selbstermächtigung, aber zu den eigenen Bedingungen, unter den eigenen Regeln quasi.
Unter den Regeln, die Männer aufgestellt haben, würde ich sagen. Ja.
Warum ist denn Hannah Hansen sichtbar? Wenn wir gerade, du hattest über die Unsichtbarkeit gesprochen, dass viele nicht mit ihrem Klarnamen auftreten, nicht mit einem Bild. Aber bei Hannah Hansen ist das ja ganz anders. Die ist ja die ganze Zeit sichtbar. Hast du da eine Vermutung?
Meine persönliche Vermutung ist, dass sie ein aktiver Token ist. Also das muss ich ein bisschen ausführen. Damit meine ich, dass sie als konvertierte Frau, die quasi auch schon einen gewissen Bekanntheitsgrad, dadurch eine Legitimation von den männlichen Accounts bekommt, weil es ist ja immer so, wer hat die Deutungshoheit und meistens sind es eben die männlichen Accounts, dass sie nicht gecancelt wird, dass sie quasi hier nach dem Motto, wir sind doch progressiv, wir haben doch auch Frauen, die sind sichtbar, hier, man sieht doch unsere Schwester, die holt die Schwestern ab, also dass sie quasi eine gewisse Rolle auch erfüllt mit ihrer Sichtbarkeit. Das wäre jetzt meine Vermutung auf der einen Seite, aber gleichzeitig ist sie natürlich auch eine aktive Akteurin, die jetzt nicht einfach nur ausgenutzt wird von Männern oder instrumentalisiert wird, sondern sie ist auch eine aktive Akteurin, die da auch mitspielt und die da auch ihre eigene Narrative quasi verbreitet und ihre Reichweite auch nutzt, um in Anführungsstrichen salafistische Dawa zu betreiben.
Ich habe mich in Vorbereitung auf die Podcast-Folge auch öfter mal gefragt, warum die das eigentlich machen. Also welche Absichten stecken hinter den Accounts dieser Influencerinnen mit extremistischen Inhalten oder diesen popkulturell-religiösen Influencerinnen, wenn man das sagen kann? Geht es um Selbstermächtigung? Geht es eher um Reichweite? Geht es um Vermittlung von Ideologien?
Ich würde sagen, alles. Und auch das kann man nicht auf einzelne Accounts beschränken. Ich glaube, unterschiedliche Accounts haben vielleicht auch unterschiedliche Absichten. Ich glaube auch, viele der Akteurinnen, die sich in dieser Bubble bewegen, wollen eigentlich nur was Gutes in ihrem Sinne. Also nach ihren Bedingungen natürlich. Aber wollen eigentlich nur Dauer betreiben. Also im Sinne von, sie wollen andere Frauen belehren, die Regeln einzuhalten. Aber dann haben wir natürlich auch so Akteurinnen wie Hannah Hansen oder ne, zum Beispiel Oma meint, die gleichzeitig ihr Business betreibt. Also bei ihr spielen monetäre Geschichten auf jeden Fall eine Rolle. Also die sind sehr hohe Preise für die Abos. Sie macht ihr Business ganz klipp und klar. Das ist, und der Salafismus ist, glaube ich, einfach nur ein Framing dort. Also das ist, würde ich sagen, bei einigen Frauen geht es tatsächlich um Selbstermächtigung und Business. Mit Selbstermächtigung meine ich, von zu Hause aus, nach den Regeln, nach den Bedingungen, Business zu betreiben. Bei solchen Leuten wie Hannah Hansen würde ich jetzt schon sagen, denen geht es sehr viel um Maßregelung, sehr viel auch um Reichweite, Inszenierung auch. Da spielen aber auch Emotionalisierungen nochmal eine Rolle. Ne? Da spielen auch nochmal so dieses Schuldgefühle machen, Schamgefühle produzieren. Da spielt das auch nochmal eine Rolle ganz stark.
Kommen wir jetzt zu den möglichen Wirkungen dieser Accounts auf ihre Zielgruppen bzw. die UserInnen. Für wen sind diese Online-Angebote eigentlich interessant und warum? Was denkst du?
Ich glaube, meine Theorie und vor allem, also wenn wir jetzt über weibliche Akteurinnen sprechen, bei den weiblichen Akteurinnen junge Frauen, sehr viele junge Frauen, die vielleicht noch irgendwie auf der Suche danach sind, die vielleicht noch nicht verheiratet sind und die irgendwie danach irgendwie überlegen, wie sie ihre Ehe führen können, die vielleicht auf der Suche nach einem Ehepartner sind. Wir haben ja auch Ehevermittlungsseiten sehr viel auf Instagram. Inzwischen tatsächlich, glaube ich, auch eins von Abul Baras Institut, so ein offizielles oder so, wo Halal-Ehen geschlossen werden. Meistens sind das dann so Steckbriefe ohne Bild. Weibliche Steckbriefe sind dann meistens rosa und männliche sind dann grau. Und dann wird dann irgendwie gematcht oder jemand schreibt dann hier, ich habe Interesse daran. Und dann sind dann so im Steckbrief, ja, wie bedeckst du dich oder was sind deine Ziele und solche Sachen. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, es gibt sicherlich viele junge Frauen, die eben einen Ehepartner suchen oder eine Beziehung eingehen möchten auf eine Halal-Art und Weise. Damit meine ich das, was sie selbst als Halal bezeichnen. Also meistens ist damit gemeint, dass sie vorher keine Beziehung geführt haben, sondern direkt in die Ehe einsteigen, in die islamische Ehe. Mütter, die ihre Kinder erziehen wollen, aber vielleicht irgendwie auch nicht wissen, wie. Oder sie auch religiös erziehen wollen und da irgendwie Tipps brauchen. Und ja, ich glaube, vor allem junge Frauen sind da so die Zielgruppe, würde ich sagen.
Und die Wirkung, die sind ja gar nicht so einfach eigentlich festzustellen, ne? Wie so Accounts wirklich wirken. Man kann Vermutungen anstellen.
Ich kann nur das, was ich aus der Praxis mitkriege, so als Evidenz benutzen, weil es gibt da jetzt auch nicht so die Studien darüber, wie verbreitet das ist. Ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt mal kurz aus der Praxis berichten kann, in der Beratung mitbekommen, dass einige junge Jugendliche, die konvertiert sind, meistens sind es dann Konvertierte, von denen ich spreche, oder auch einfach Jugendliche, die aus einer religiösen Familie kommen, aber die Religion nicht die ist, die sie online sehen und die dann als nicht religiös bezeichnen, die dann schon so einen gewissen Einfluss von diesen Accounts haben, das Nachsprechen. Ja? Also es hat schon, würde ich sagen, eine Wirkung auf diese vor allem jungen Menschen. Es sind ja auch vor allem junge Menschen, die sich eben auf diesen Plattformen bewegen. Gerade TikTok, aber auch Instagram, würde ich sagen. Und die Wirkung ist schwer messbar, aber ich würde sagen, wenn du dir immer wieder so etwas reinziehst und dein Algorithmus sich auch dementsprechend entwickelt, dann können diese Narrative auf jeden Fall einen Einfluss auf dich, dein Religionsbild und dein Weltbild haben.
Also es kann auch eine ambivalente Wirkung vielleicht haben, ne? Dass der Content, der konsumiert wird, kann auch unterhalten, inspirieren, Diskussionen anregen in der Community, unabhängig von Ideologien. Es kann aber auch zu vielleicht möglichen Radikalisierungsverläufen führen.
Ich würde auch sagen,
die Grenzen verschwimmen da auch sehr, ne?
Ich würde auch sagen, auf gar keinen Fall ist jeder, der sich das anguckt, irgendwie wird radikal. Ich meine, Hannah Hansen hat über Millionen Klicks in einigen Videos und ich würde nicht davon ausgehen, dass alle Millionen jetzt sich radikalisieren. Aber, und das ist ja das Problem bei salafistischen Accounts, sie sind ja oft ein Sprungbrett in der Radikalisierung. Also sie können Brücken schlagen. Ja, also nicht jeder, der sich jetzt Pierre Vogel anguckt, entwickelt irgendwie ein dschihadistisches oder stark salafistisches Weltbild. Aber wenn du dir immer wieder so etwas anguckst und auch keine Alternativen dir anguckst und auch keine Alternativen mehr kennst, weil der Salafismus lehnt ja eigentlich alles andere ab und so ein Weltbild entwickelst, dann kann es schon dazu führen, meiner Meinung nach, dass sich Radikalisierungsverläufe beschleunigen oder auch entwickeln. Es gibt ja auch die Theorie, dass man sagt, du kannst dich auch im Wohnzimmer radikalisieren, ohne irgendwie je mit einem Prediger gesprochen zu haben oder je mit einer salafistischen Gruppe zu tun gehabt zu haben, weil du dir diese Inhalte anguckst.
Welche Bedürfnisse sprechen Sie bei den Userinnen denn an, diese Inhalte, die verbreitet werden?
Ich würde sagen, Bedürfnis nach Orientierung, weil sie bieten ja eigentlich klipp und klare Antworten. Also zum Beispiel die Accounts, die ich genannt habe, die bieten ein ganz klares Frauenbild an. Die bieten ein ganz klares Handlungsfeld quasi an für Frauen und auch eine Abgrenzung. Ne? Was hat eine Frau zu machen? Was hat eine Frau nicht zu machen? Und da werden Regeln aufgestellt, die eigentlich nur noch eingehalten werden müssen. Und ich glaube, das bietet schon das Bedürfnis nach Orientierung auf jeden Fall. Vor allem, wenn man vielleicht auch unsicher ist, vielleicht wenn man konvertiert ist, wenn man gerade erst reingekommen ist, wenn man sich informieren will und noch gar nicht irgendwie andere Alternativen sich angeschaut hat, dann kann es, glaube ich, schon auf jeden Fall Bedürfnis nach Orientierung erfüllen. Aber auch, und das haben wir bei weiblichen Accounts auch sehr stark, das Bedürfnis nach Gemeinschaft. Man könnte ja jetzt meinen, okay, die sind ja online und man hat nichts miteinander zu tun. Aber meistens ist es so, dass weibliche Accounts auch noch so weiterführende Links haben zu WhatsApp-Gruppen oder zu Telegram-Gruppen, Schwesterngruppen nennen sie das, und dort quasi eine Gemeinschaft bilden online. Manchmal ist es auch so, dass sie dann so Online-Seminare haben und dann da zusammenkommen. Manchmal ist es so, dass sie Veranstaltungen teilen, Schwestern-Treffs zum Beispiel, lokale Schwestern-Treffs.
Oder offline auch?
Auch offline, ja. Dass sie dann quasi diese Schwesternschaft so ein bisschen versuchen zu stärken, indem sie ja diese Treffs machen. Es gab mal so ein, ich glaube, so ein Retreat von einem Account, der hat dann irgendwie so eine Veranstaltung organisiert, wo die Frauen, wo man sich als Frau anmelden konnte. Und dann wurden da Hijabs verteilt und inhaltlich war es dann aus dem Salafismus.
Also diese Schwesternschaft, das ist schon ernst dann gemeint. Also das ist nicht so ein inszeniertes Schwestern-wir-sind-verbunden-Sein, sondern das wird praktiziert, wirklich.
Also in vielen Accounts wird das meiner Meinung nach schon praktiziert. Also so zum Beispiel Umma Mind hat ja auch ihre Gemeinschaft, also die Leute, die ihr folgen, die in ihren Seminaren dabei sind, die sind ja tatsächlich auch in ihren Seminaren mit dabei. Ob die jetzt online sind oder offline. Und auch andere Accounts zum Beispiel, die teilen klassisch-salafistische Narrative, aber auf der anderen Seite eben auch so Schwesterntreffs, lokale Schwesterntreffs. Man muss halt auch bedenken, dass Frauen, die zum Beispiel konvertiert sind, oft diese Gemeinschaft gar nicht haben. Ja, also zum Beispiel die Sprache hindert sie vielleicht irgendwie in eine Moschee zu gehen, die türkischsprachig ist oder sowas in der Art. Oder sie haben in der Umgebung niemanden, der auch muslimisch ist und sie suchen nach Gemeinschaft. Und solche Accounts bieten eben genau das. Sie bieten Gemeinschaft.
Würdest du auch sagen, dass Diskriminierungserfahrungen eine Rolle spielen? Dass das auch solche Bedürfnisse auch angesprochen werden, sich gesehen zu fühlen, bestätigt zu fühlen, anerkannt zu fühlen? Weil man real nun mal wirklich Diskriminierungserfahrungen hat?
Ja, ich glaube schon, dass das dann auch eine Zuflucht sein kann zu einer Schwesternschaft. Also da bin ich wieder bei der Schwesternschaft. Gemeinsam erfahrene Diskriminierungserfahrungen. Ja? Ich meine, Frauen mit dem Hijab oder muslimische Frauen generell erleben ja sehr viel antimuslimischen Rassismus, vor allem wenn sie sichtbar muslimisch sind. Und es gibt ja eigentlich kaum Räume, das aufzuarbeiten. Es gibt kaum Schutzräume für Frauen, die von antimuslimischem Rassismus betroffen sind. Und ich glaube, dass das schon durchaus empowernd vielleicht auch sein kann, wenn man sich zusammenschließt und gemeinsam über diese Erfahrungen spricht. Ich glaube, weil muslimische junge Frauen oft eben alleine mit sich sind und mit ihren Gedanken. Und eben da sind wir wieder bei den Diskriminierungserfahrungen, bei den Lebensrealitäten. Oft haben sie eben keine Gemeinschaft oder niemand, der für sie spricht oder niemand, der irgendwie sie versteht. Und ich glaube, sie suchen schon nach jemandem, der ihnen zuhört, vielleicht auch jemand, der ihre Sprache spricht. Also mit Sprache meine ich, ne, Lebensweltsprache.
Allgemein für junge Menschen ja total die Themen, ne? Jemanden, den sie sich vielleicht als Vorbilder haben, ne?
Ja.
Weil sie sich gerade in so einer Entwicklungsphase auch befinden. Und weil da drumherum so viel Krisen und Unsicherheiten existieren.
Es gibt auch nicht so viele, wenn wir jetzt über die Online-Welt sprechen, Role Models, die vielleicht irgendwie für junge muslimische Frauen da sind. Also inzwischen schon eher, aber auch die sind ja meistens Hass ausgesetzt. Also wenn ich mir jetzt Mainstream-Frauen, muslimische Frauen anschaue, die irgendwie online sichtbar sind, dann sind sie meistens Hass ausgesetzt. Also ich kenne zum Beispiel auch einige, die einfach nur singen oder einfach nur irgendwie so Content mit Singen machen oder einfach nur sichtbar sind mit dem Hijab und dann direkt angefeindet werden, sowohl von irgendwelchen Predigern als auch von rechter Seite und ne, versucht werden, gecancelt zu werden. Also es gibt online, würde ich sagen, vielleicht nicht so viele Role Models. Und da sind halt diese unzähligen weiblichen Accounts, die sich in der Peripherie, aber auch im Salafismus befinden, einfach sichtbarer.
Nachdem wir über die Influencerinnen und ihre Inhalte und Darstellungsweisen sowie mögliche Wirkung und Attraktivität gesprochen haben, stellt sich sicher auch für unsere Zuhörerschaft die Frage, wie können Pädagogik und Prävention auf diese Entwicklung reagieren? Viele Jugendliche folgen diesen Accounts ja vielleicht auch recht arglos und verbinden sich mit der Community, weil sie sich dort, ne, wie wir schon besprochen haben, womöglich gesehen fühlen, verstanden fühlen, Gemeinschaft finden. Wie könnte es da gelingen, Jugendliche für problematische Narrative und Accounts zu sensibilisieren, ohne dass sie sich in ihren Bedürfnissen stigmatisiert fühlen?
Ich glaube, ich würde jetzt mal kurz primärpräventiv sprechen. Und also in der Primärprävention, dass man erstmal über Medienkompetenz spricht und über Ambiguitätstoleranz. Das sind so diese ganz klassischen Sachen, die man ja immer sagt, ne? Aber ich glaube, die sind essentiell, vor allem, wenn es um theologische Inhalte geht. Ich spreche einmal aus der Primärprävention und einmal aber auch aus der Theologie. Und wenn wir jetzt theologisch zum Beispiel, würde ich sagen, ist es ganz wichtig, auch Alternativen aufzuzeigen und zu sagen, hier, es gibt unterschiedliche Interpretationen, es gibt unterschiedliche Auslegungen. Kommt drauf an, in welchem Kontext man mit wem spricht. Ne? Wenn wir jetzt in der Schule im Workshop sind, würde ich natürlich nicht theologisch arbeiten. Da würde ich sagen, okay, wir eine Übung zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel mit den Jugendlichen in Schulen immer so eine TikTok-Übung gemacht und gesagt, holt mal euer Handy raus, lasst uns mal gemeinsam euren Feed anschauen. Also jeder holt das Handy raus und das erste Video, das auftritt, sagt schon etwas über den Algorithmus aus. Und so kann man zum Beispiel auf so Themen kommen wie Algorithmus, Interessen, was schaut man sich an? Manchmal kommt man in Schulen, also in Klassen zum Beispiel auch dann auf ein Thema, die bringen die Themen ja meistens selber ein. Also ich habe immer themenorientiert gearbeitet, also nach den Jugendlichen, was sie interessiert. Und die kommen von alleine auf solche Themen manchmal. Also
welche waren das? Welche Themen?
Beispiel gab es in einer Klasse, da war Abdelhamid gerade aus dem Gefängnis raus und das war eben ein Thema. Fast alle Jugendlichen kannten ihn. Ist Abdelhamid jetzt problematisch oder hat er einfach nur einen Fehler gemacht? Was ist denn problematisch? Und so kann man versuchen, diese Dinge vielleicht so ein bisschen in Gesprächen aufzudröseln, ohne irgendwie mit dem Finger drauf zu zeigen, wie du findest den problematisch oder eben nicht. Das ist der beste Fall, wenn die Jugendlichen von sich aus auf die Themen kommen. Aber um nochmal primärpräventiv zu gucken, was die TikTok-Übung angeht, da kann man über Algorithmus sprechen und darüber, was der Algorithmus mit einem machen kann, dass man in Bubbles geht, also über Filterblasen sprechen, darüber sprechen.
Filterblasen, die Meinung wird die ganze Zeit, die eigene Meinung wird die ganze Zeit reproduziert. Also man findet keine neuen Inhalte.
Genau, und meistens werden die Inhalte immer extremer. Das ist ja bei Filterblasen online auch so, vor allem bei TikTok. Das geht ja ganz schnell. Und genau, also ich würde sagen, an die Medienkompetenz, da haben auch die Schulen, müssen auf jeden Fall mitarbeiten. Medienkompetenz, Elternarbeit, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, Eltern zu sensibilisieren dafür, dass junge Menschen aufgefangen werden, wenn sie irgendwas anschauen. Was ich auch gemacht habe zum Beispiel, ist, mir Videos zusammen anzuschauen mit Jugendlichen. Also ich habe mir mal ihr Share Prime-Videos angeguckt mit Jugendlichen, die sich die selber angeschaut haben und dann darüber gesprochen. Also ich glaube, ganz wichtig ist es, wertschätzend zu sein, zuzuhören und nicht zu stigmatisieren, wenn Jugendliche sagen, sie finden das aber cool. Weil ich glaube, das gehört irgendwie auch dazu zum Influencer-Dasein, selbst wenn es Predigenzer sind, dass sie so ein gewisses Beliebtheitsgrad auch haben. Und ich glaube, den sollte man Jugendlichen auch nicht absprechen, dass sie das vielleicht auch interessant finden. Ja, ich meine, die haben auch Humor. Und ich glaube, es ist selbst für Menschen, die sich irgendwie in der Pädagogik befassen, nicht immer ganz klar abzugrenzen, was ist problematisch und was nicht. Und ich glaube, es ist wichtig, mit Jugendlichen im Gespräch zu bleiben, Bindung zu haben und sie nicht allein zu lassen mit diesen ganzen Narrativen.
Das würde ich als Schlusswort nehmen. Und danke dir sehr, dass du heute hier warst und deine Erfahrungen, deine Expertise geteilt hast.
Gerne.
Zum Abschluss dieser Folge wird deutlich, es ist nicht einfach abzugrenzen, was im Influencing weiblicher Akteurinnen auf Social Media zum Islam problematisch ist und was nicht. Die Grenzen zwischen ideologischen Inhalten und popkulturell-religiösem Content verschwimmen immer mehr. Wenn wir über extremistisches Influencing im salafistischen Spektrum sprechen, zeigt sich, wie sehr sich weibliche Accounts von männlichen unterscheiden. Mit Ausnahme von Hannah Hansen, die den männlichen Accounts ähnelt, bleiben die meisten Akteurinnen unsichtbar sichtbar, ohne Profilfoto, ohne Klarnamen, ohne Stimme. Sie passen sich den von Männern auferlegten Regeln an und verbreiten von zu Hause aus ideologische Narrative. Gerade im Bereich Coaching dient Influencing oft als Mittel, um ein Business aufzubauen. Das kann als weibliche Selbstermächtigung gesehen werden oder ein Auftreten innerhalb der extremistischen Bubble unter auferlegten Regeln. Die Themen und Trends auf diesen Accounts sind vielfältig. Von Coaching-Formaten zu einer vermeintlich korrekten islamischen Lebensführung und traditionellen binären Rollenbildern, Ehe, Beziehungen, Mutterschaft, über pseudopsychologische Inhalte bis hin zu ideologisch-extremistischen und antifeministischen Narrativen. Für die pädagogische und primärpräventive Arbeit mit Jugendlichen gilt vor allem, nicht alleine lassen mit problematischen Inhalten, nicht vorschnell beurteilen. Wer problematischen Accounts folgt oder deren Content liked, radikalisiert sich nicht automatisch.
Vielmehr geht es darum, zuzuhören und Medienkompetenz zu fördern. Jugendliche befinden sich in Identitäts- und Findungsprozessen und InfluencerInnen sind oft ein selbstverständlicher Teil ihrer Lebenswelt. In der nächsten Folge von Knix Talks werfen die Kolleginnen von IFAK einen Blick auf ein Thema, das in Debatten über Extremismus oft weniger im Fokus steht. Schiitischer Extremismus. Welche Rolle spielt dabei der Iran? Und welchen Einfluss hat das Regime auf Netzwerke und Strukturen in Deutschland? Und schließlich, welche Herausforderungen ergeben sich daraus? Das hört ihr in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast ist Teil von Knix Connect, dem Verbund Islamismusprävention und Demokratieförderung. Knix Connect wird umgesetzt von ufug.de, Modus ZAD, Modus Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung, IFAK, Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe Migrationsarbeit und der Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus, kurz BAG-RELEX. Alle Träger werden im Rahmen von Knix Connect durch das Bundesprogramm Demokratie leben des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Weitere Förderung erhalten wir von der Landeskommission Berlin gegen Gewalt. Der Podcast stellt keine Meinungsäußerung des BMBFSFJ, des BAFZA oder der weiteren Mittelgeber dar. Für inhaltliche Aussagen und Meinungsäußerungen tragen die Publizierenden dieser Veröffentlichung die Verantwortung.